Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Italien kreisen die Gespräche in den Café-Bars zurzeit nur um ein Thema. Das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs vergangenen Sonntag in Brüssel, das herablassende Lächeln der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die Spitzenbemerkungen von Nicolas Sarkozy über Italien und Staatschef Silvio Berlusconi. Ja, die Lage ist ernst. Die italienischen Staatsschulden sind gigantisch, es droht ein zweites Griechenland. Aber auch dies: Wir Italiener werden nicht mehr ernst genommen, klagt etwa die Tageszeitung La Stampa, eine Schmach für die stolze Nationalseele. Ausgerechnet in diesem Jahr, wo die 150 Jahre der Einigung Italiens gefeiert werden. Zu diesem Jubiläum hat der Historiker Paul Ginzburg vor kurzem ein Buch veröffentlicht, in dem er genau auf diese Doppelkrise Italiens eingeht, die wirtschaftliche und die gesellschaftliche. Ginzburg, ein gebürtiger Brite übrigens, ist einer der profiliertesten Kenner der italienischen Nachkriegsgeschichte. In seinem Buch »Italien retten« analysiert er die Krise nicht nur, er entwirft auch konkrete Maßnahmen, wie das Land wieder auf die Beine kommen könnte. Sabine Bitter hat Paul Ginzburg zu seinen Ideen befragt.
Vor 2 Jahren hat sich Paul Ginzburg, Professor für europäische Geschichte der Neuzeit an der Universität Florenz, in Italien einbürgern lassen. Zum großen Erstaunen seiner Freunde. Warum machst du das bloß, hätten ihn viele entgeistert gefragt. Der bissigste Kommentar habe gelautet: Na ja, Paul, wenigstens kannst du dann künftig gemeinsam mit uns allen sagen, ich schäme mich, Italiener zu sein. Viele Italienerinnen und Italiener haben genug davon, dass ihr Land nur noch negative Schlagzeilen macht, sei es als Klotz am Fuß der Europäischen Union, sei es als Hort der Korruption oder als Tummelfeld für die Sexabenteuer ihres Ministerpräsidenten. Wir haben genug davon, die Lachnummer Europas zu sein, sagte neulich Emma Marcegaglia, Präsidentin des italienischen industriellen Verbands Condustria. Seit das Land von der Eurokrise gebeutelt wird, entlarvt auch die wirtschaftliche Elite die Reformankündigungen der Regierung als leeres Geschwätz. Der Historiker Paul Ginzburg stellt in seinem Buch »Italien retten« nun die provokative Frage, ob es sich überhaupt lohnt, dieses Land zu retten.
Io posso rispondere subito di sì, se vale la pena salvare l'Italia, anche per iniziare con una nota personale.
Die Frage, ob es sich lohnt, Italien zu retten, kann ich schnell mit Ja beantworten. Zunächst auch aus persönlicher Verbundenheit, zumal ich nicht nur britischer, sondern mittlerweile auch italienischer Staatsbürger bin. Ich habe in diesem Land etwas investiert, Gefühle, Träume und viel Arbeit. Italien hat Europa und der Welt so viel zu bieten, dass das Land unbedingt gerettet werden muss. Aber seine aktuelle Lage ist nicht glücklich.
Wie sehr Italien wirtschaftlich und gesellschaftlich im Niedergang begriffen ist, ist für viele Intellektuelle, Publizisten und Autorinnen im Land schon länger ein Thema. Und viele nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. So zum Beispiel der Journalist Roberto Saviano, der 2006 in seinem Buch Gomorra aufzeigte, wie die neapolitanische Mafia, die Gomorra, den Alltag in den italienischen Vorstädten beherrscht und das Leben vieler Familien und insbesondere der jungen Generation zerstört. Roberto Saviano lebt seither unter Polizeischutz im Untergrund. Sein Leben ist in Gefahr. Sein Buch und der gleichnamige Film haben in Europa für großes Aufsehen gesorgt. Es war ein Hilfeschrei aus einem malträtierten Land. Viele politisch engagierte Kulturschaffende haben sich in den letzten Jahren heftig zu Wort gemeldet, auch aus dem Ausland, wie etwa der Liedermacher Pippo Pippolina, der in der Schweiz lebt. Grida no, schreie nein. Der Historiker Paul Ginzburg blickt nun in seinem Buch Italien retten etwas unaufgeregter auf die jüngere Geschichte des Landes zurück und sucht nach konstruktiven Ideen und Rezepten, die es wiederbeleben, die die Resignation bekämpfen und die politischen Bewegungen stärken könnten. Er schaut dabei auf die Epoche des Risorgimento, auf jeden Prozess der italienischen Einigung im 19. Jahrhundert, als revolutionäre und liberale Politiker und Philosophen die zerstückelten Fürstentümer und die unterschiedlichen Regionen zu einem unabhängigen Nationalstaat zusammenführten. 1861 wurde das Vereinigte Königreich Italien gegründet. Im März dieses Jahres hat das Land denn auch seine 150-jährige Einheit gefeiert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus der konstitutionellen Monarchie eine Republik. Eine erfolgreiche Republik allerdings, die sich wirtschaftlich rasant und stark entwickelt hat. Außerdem hat sie es geschafft, das Bildungsniveau im Land, in dem der Analphabetismus damals noch weit verbreitet war, innerhalb weniger Jahrzehnte massiv zu heben. Heute gibt es in Italien eine breite gebildete Mittelschicht, die sich aktiv am politischen Leben beteiligt. Diese Schicht, zu der sich viele Lehrer, Sozialarbeiterinnen, Ärzte, Juristinnen, Angestellte im öffentlichen Dienst, Studierende und Beschäftigte in kulturellen Institutionen zählen, diese Schicht, so hält der Historiker Paul Ginzburg fest, habe das Potenzial, Italien in eine andere Zukunft zu führen.
Al momento, se guardiamo la situazione italiana, vediamo che la questione di salvare l'Italia è entrata a far parte del discorso quotidiano.
Wenn wir die momentane Situation in Italien betrachten, wird klar, dass die Frage, wie Italien zu retten sei, mittlerweile täglich diskutiert wird. Viele Menschen in den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft und über die Generationen hinweg befassten sich damit.
Dass Italien ein Rettungsring zugeworfen werden muss, diese Auffassung habe mittlerweile breite Gesellschaftsschichten erreicht. Der Historiker Paul Ginzburg nennt dafür zwei Gründe.
Uno è che abbiamo la presenza durevole al governo di una figura assai controversa, che è Silvio Berlusconi.
Der eine Grund ist, dass wir in der Regierung über lange Zeit mit Silvio Berlusconi eine äußerst umstrittene Person hatten. Das heißt, wir reden nicht nur von einer Person, deren Privatleben voll ist von Skandalen, Sex, Eskapaden und Anschuldigungen, sondern auch davon, dass dieser Ministerpräsident eine zu große Medienmacht hat und in Interessenskonflikte verwickelt ist. Dieses Problem ist gravierend für Italien und bis heute nicht gelöst worden. Das ist das eine, das viele heute anders haben wollen. Italien muss vor einer Person geschützt werden, die dem Land nicht gut tut. Die Meinungsumfragen zeigen, dass seine Popularität gesunken ist, dass er nur noch einen Viertel der Bevölkerung hinter sich hat.
Non benvenuto. Anche nei sondaggi la sua popolarità è caduta fino a 25%.
Im Parlament hingegen hat Ministerpräsident Silvio Berlusconi vor kurzem einmal mehr eine Vertrauensabstimmung gewonnen. Der Historiker Paul Ginzburg macht für die Notwendigkeit, Italien retten zu müssen, einen weiteren wichtigen Grund aus.
Qui abbiamo una situazione in cui l'Italia è cresciuto troppo lentamente.
Wir haben eine Situation, in der die italienische Wirtschaft zu wenig wächst. Zu wenig, wenn man berücksichtigt, wie hoch die Verschuldung der öffentlichen Hand ist und wie hoch die Schulden gegenüber der Europäischen Union sind. Wir haben ein viel zu kleines Wirtschaftswachstum, obwohl wir große ökonomische Ressourcen hätten. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass sich Italien bis heute unter den 10 größten Industrienationen der Welt befindet. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Italiens Wirtschaft gesund bleibt. Aber dies ist schwierig angesichts der weltweiten Wirtschaftskrise und einer drohenden Rezession, angesichts einer großen öffentlichen Verschuldung und der prekären Position des Ministerpräsidenten.
Ma la sua situazione in una crisi globale di rischio recessione è particolarmente fragile, dato il suo grande debito pubblico e dato la precarietà e inadeguatezza del suo presidente del Consiglio e governo.
Paul Ginzburg, Professor für europäische Geschichte der Neuzeit an der Universität Florenz, nennt exemplarisch drei Bereiche, in denen sich der Niedergang Italiens besonders deutlich zeigt. Er nennt den Staat, die Kultur und die Familie. In Bezug auf den ersten Punkt, den Staat, hält der Historiker fest, dass die demokratischen Institutionen in Italien formal zwar intakt seien, in der Praxis aber ausgehöhlt worden seien.
Nella teoria politica sulle elezioni democratiche ci deve essere nella teoria una partenza uguale, un terreno tranquillo di livello uguale per tutti.
Damit die Demokratie funktioniert, braucht es, so die Theorie, für die politischen Parteien und ihre Kandidaten gleiche Ausgangsbedingungen. Gerade dieser Grundsatz wird aber in Italien auf eklatante Weise verletzt. Wenn ein Politiker zu den 40 reichsten Männern der Welt gehört, dann hat er viel Geld für Wahlkampagnen, dann ist es ein leichtes, sich Freunde zu kaufen. Das heißt, der politische Wettbewerb gerät völlig aus den Fugen, wird verzerrt und ungerecht. So kann man nur von einer bruchstückhaften Demokratie reden. Und niemand in unserem Land hat bisher für dieses Problem eine Lösung gefunden. Weder der Präsident der Republik noch die Opposition. Niemand ist aufgestanden und hat gesagt, dass dies unerträglich ist. Es ist absolut nötig, so schnell wie möglich ein Gesetz zur Parteienfinanzierung zu erlassen, um diese Interessenskonflikte zu beseitigen. Denn Berlusconi ist da nur ein Kandidat unter anderem.
Non ha trovato la forza di dire questo è insopportabile. Qui bisogna introdurre subito una legge sui conflitti di interesse, per cui Berlusconi è un candidato come tanti altri.
Die einst positiv besetzte Idee des Nationalstaats, der das Land mit seinen unterschiedlichen Regionen zusammenhält, diese Idee des Nationalstaats, die im Europa des 19. Jahrhunderts einmal die Idee von Revolutionären war, hat den letzten Rest an Glanz verloren, denkt man etwa an den italienischen Kolonialismus und den Faschismus. Die Idee des Nationalen hat mehr als einen üblen Beigeschmack bekommen. Aber auch in den letzten zwei Jahrzehnten habe sich die italienische Republik nicht von ihrer besten Seite gezeigt, sagt Paul Ginzburg. Zu oft habe sich der Nationalstaat mit seinen Exponenten als vertragsbrüchig erwiesen. Zu oft sei seine Verwaltung träge oder handle korrupt. Zu oft würden die Gesetze Transparenz und Kontrolle verhindern. Italien kommt in Bezug auf Korruption im internationalen Vergleich denn auch nicht gut weg. In den Jahresberichten der Nichtregierungsorganisation Transparency International steht das Land schlechter da als die Türkei, Kuba oder Namibia. Italien davon zu befreien, sein altes Anliegen und brisanter denn je. Einen Versuch gab es vor rund 20 Jahren. Zu Beginn der 1990er Jahre ergriffen unabhängige Richter die Initiative, um gegen die Korruption in Politik, Wirtschaft und Verwaltung anzukämpfen. Die Kampagne Mani Pulite sorgte damals international für Schlagzeilen und ließ das alte korrupte Politsystem der christlich-demokratischen Partei zusammenkrachen. Trotzdem aber kam es damals nicht zu einer grundlegenden Erneuerung des politischen Systems. Warum nicht? Paul Ginzburg.
Uno dei grossi problemi a quell'epoca era che i partiti dell'opposizione non volevano in particolare quello che era l'ex Partito Comunista.
Ein Problem damals war sicher, dass auch die Oppositionsparteien, dass auch die Ex-Kommunisten nicht genau hinschauen wollten, weil auch sie Angst hatten, die eine oder andere Leiche im Keller zu haben. Das heißt, die Justizbeamten, die den Kampf gegen Korruption aufnahmen, waren sehr schnell isoliert. Kein Justizapparat kann aber von sich aus alleine eine Revolution herbeiführen. Das hat es in der Geschichte nie gegeben. Die öffentliche Meinung in Bezug auf die Aktion Mani Pulite war zunächst sehr enthusiastisch. Dann aber war man schnell verängstigt, weil Berlusconi und andere auftraten und sagten, jeder solle auf die eigenen Verfehlungen schauen und die schwarzen Flecken in seinem eigenen Leben suchen. In einem Land, in dem sich die Bevölkerung im Großen, aber auch im Kleinen, im alltäglichen Leben oft an der Grenze zur Illegalität bewegt, kann man da schon fündig werden. Ich denke, dass das auch ein Grund war, warum die mutigen Justizbeamten im Stich gelassen wurden. Außerdem wollten viele keinen wirklichen politischen Umschwung, etwa die Unternehmen und das Gewerbe, weil sie befürchteten, bald sehr viel mehr Steuern bezahlen zu müssen.
Der Universitätsprofessor Paul Ginzburg, der immer wieder als Redner an Kundgebungen gegen die Regierung Berlusconis auftritt, wie neulich in Mailand bei der Veranstaltung der Bürgerbewegung Libertà e Giustizia, geht auch mit der politisch Linken in Italien hart ins Gericht. Die kommunistische Partei, die einmal sehr stark gewesen war, sei 1989 nicht in der Lage gewesen, den historischen Moment wahrzunehmen und sich an die Spitze einer reformbereiten Koalition zu stellen. Bis heute fehle es der Linken an einem politischen Programm. Man stehe heute gewissermaßen noch am gleichen Punkt wie vor 20 Jahren. Auch die Demokratische Partei, die heute die stärkste Opposition zu Berlusconis Partei Popolo della Libertà ausmacht, habe nie reinen Tisch gemacht. Doch alle Parteien müssten ihre Vergangenheit beleuchten, ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger in sich gehen und eine Kultur der Selbstreflexion entwickeln sollten. Um von der Korruption wegzukommen, müsse ein Selbsterziehungsprozess einsetzen. Weg vom Egoismus hin zu mehr gesellschaftlicher und staatsbürgerlicher Verantwortung. Weg von Einzelinteressen hin zu mehr Solidarität mit den sozial Schwachen. Dass Demokratie ohne Selbsterziehung nicht möglich sei, darauf haben bereits die liberalen Revolutionäre hingewiesen, die im 19. Jahrhundert die Einigung Italiens vorantrieben. Staatsbürgerliches Bewusstsein, die Selbstverwaltung der Kommunen und eine politische Organisation von unten gingen für bürgerliche Liberale Hand in Hand. Der Historiker Paul Ginzburg erinnert in seinem Buch Italien retten nun daran, dass bereits diese revolutionären Vordenker im 19. Jahrhundert für einen egalitären Patriotismus einstanden. Das heißt, sie sahen Italien als Heimat, in der es einen Ausgleich zwischen den Regionen gibt. Heute dagegen ist das Land gespalten. Der verarmte Süden droht vom wirtschaftlich potenten Norden abzufallen, woraus besonders eine Partei, die Lega Nord, politisches Kapital zu schlagen versucht. Die Lega Nord für die Unabhängigkeit Padaniens ist die drittgrößte Partei Italiens und an der Regierungskoalition Berlusconis beteiligt. Sie fordert die Abspaltung des wohlhabenderen Nordens von Süditalien.
Il livello fra ricco e povero, lo scrivo anche nel mio libro, è aumentato in modo drammatico negli ultimi 20-30 anni.
Die Unterschiede zwischen Reichen und Armen sind in keinem anderen europäischen Land so groß wie in Italien. Diese Kluft hat sich in den letzten 20-30 Jahren massiv vergrößert. Es gibt andere Länder, etwa im Norden Europas, in denen es einen gewissen Ausgleich gibt. Es ist dringend nötig, diesen Graben zu begrenzen. Der britische Staatsmann Disraeli hat im 18. Jahrhundert schon gesagt, eine nationale Gemeinschaft ist nie eine wirkliche Gemeinschaft, wenn es zwei Nationen gibt, eine Nation der Armen und eine der Reichen. Aber genau da sind wir in Italien angekommen und das ist eines der weiteren großen Probleme.
Una comunità nazionale non potrebbe mai essere una vera comunità se ci sono due nazioni, la nazione dei poveri e la nazione dei ricchi. In Italia siamo arrivati ed è un altro grosso problema suo.
So ist nicht nur die Arbeitslosigkeit im Süden viel höher als im Norden, sondern auch die Kindersterblichkeit. Bei den Bildungsinvestitionen ist es gerade umgekehrt. Sizilianische Kinder werden nur während 27 Stunden in der Woche unterrichtet, während jene in der Lombardei 40 Stunden Schulunterricht bekommen. Der Historiker sieht in der Aushöhlung der staatlichen Strukturen einen Grund für den Niedergang Italiens. Damit der Staat an seine Pflichten gegenüber der Bevölkerung erinnert wird, etwa für einen Ausgleich zwischen den Regionen und gesellschaftlichen Gruppen zu sorgen, damit eine Selbsterziehung der Bürgerinnen und Bürger in Gang kommt, dafür braucht es kulturelle Institutionen. Doch da fehlt es an Geld. Ein zweiter Wunderpunkt.
La prima cosa da fare, senz'altro, è di salvare l'eredità culturale dell'Italia.
Das erste, was man machen müsste, wäre, die kulturellen Institutionen zu retten. Wenn ich als Historiker etwa in der Nationalbibliothek in Florenz arbeite, sehe ich, dass es an allem fehlt, trotz dem großen Bemühen der Bibliothekare. Solche Archive haben überhaupt kein Geld. Sie haben schon Mühe, das Personal zu bezahlen, damit die Öffnungszeiten eingehalten werden können. Die weltberühmte Ausgrabungsstätte Pompeji wird nicht instand gehalten, sodass dort Häuser einstürzen, wie dies kürzlich passiert ist. Auch die großen Theater und Orchester kämpfen ums Überleben. Die Regierung hat kein Interesse an der Kultur und investiert das Geld lieber in die eigene Wahlpropaganda.
Non ci sono investimenti nelle grandi teatri e nelle orchestre famose italiane. E di nuovo questo viene legato fortemente a un governo che non ha interesse in queste cose, che spende i suoi soldi a rinsaldare la sua base elettorale.
Dass die kulturellen Institutionen finanziell kaputt gespart worden sind, habe mittlerweile wirtschaftliche Folgen.
Non a investire nella cultura, che anche dal punto di vista economico è fondamentale, perché la cultura vuol dire il.
Nicht in die Kultur zu investieren, macht sich nicht bezahlt. Dies zeigt sich im Tourismus. Gut betuchte Touristen, die ein großes kulturelles Interesse haben, bleiben zunehmend aus, gehen lieber nach Frankreich oder Spanien, wenn in den italienischen Städten nichts angeboten wird. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher geht denn auch merklich zurück.
Il numero di visitatori è diminuito, il percentuale mondiale.
Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass viele Kulturbetriebe auch keine Mittel haben, kultur- und gesellschaftspolitische Diskussionen zu initiieren. So hat Italien im Gegensatz zu anderen Ländern in den letzten 20 Jahren wenig unternommen, um die eigene Geschichte etwa während des Kolonialismus und des Faschismus offiziell aufzuarbeiten. In vielen Geschäften in der norditalienischen Region Emilia-Romagna werden denn auch Büsten des faschistischen Machthabers Benito Mussolini, T-Shirts, Poster und Fahnen mit seinem Antlitz angeboten. Das werde schweigend toleriert, als gäbe es keine Geschichte, kritisiert etwa die Meraner Gemeinderätin Reinhild Campidell. Es sind viele einzelne Stimmen, Politikerinnen, Journalisten und Schriftstellerinnen, die zaghaft gegen dieses Schweigen anschreiben, wie etwa die junge Autorin Antonella Lattanzi. Sie erinnert im neu erschienenen Sammelband mit dem Titel A Casa Nostra an eine unbewältigte Geschichte im Zweiten Weltkrieg, als die deutsche Wehrmacht im Hafen von Bari Frachtschiffe der Alliierten in die Luft sprengte. Frachtschiffe, die mit einem hochgiftigen Kampfstoff mit Senfgas beladen waren. Hunderte von Menschen starben in den folgenden Tagen an Hautverätzungen und Lungeninfektionen. Noch heute wüssten nur die wenigsten von diesem Desaster von Bari im Jahr 1943 und davon, dass diese Senfgasladung im Hafen von Bari von den Alliierten illegal deponiert worden war. Davon spreche bis heute niemand. Es gibt in Italien also sehr wohl aufklärende Vorstöße, die der historischen Verdrängung entgegenwirken und gesellschaftspolitische Diskussionen hervorrufen. Allerdings haben sie es schwer, sich in der medialen Öffentlichkeit zu behaupten, denn die bestimmende kulturelle Institution sei heute das Fernsehen, hält der Historiker Paul Ginzburg weiter fest. Das Fernsehen, das in 80% der italienischen Haushalte das vorherrschende Medium ist. Es serviere dem Publikum immer die gleiche Mischung aus Soap, Fußball, Quiz und Show, garniert mit Werbung, ziehe ihm die Konsumgüter wie Speck durchs Maul, verführe und betäube alle, ermutige aber nicht zu anderen Gedanken und höheren Zielen. Parallelen zu dieser Kritik zieht Ginzburg auch in Bezug auf die italienische Familie, die er neben Staat und Kultur ebenfalls im Niedergang begriffen sieht.
Le famiglie italiane dedicano una quantità di energia, di passione, di soldi, di originalità, invenzione alle famiglie.
Die Italienerinnen und Italiener stecken sehr viel Energie und Leidenschaft, Erfindergeist und Geld in die Familie, die im Land eine der wichtigsten und stärksten Institutionen ist. Aber sie schenken gesellschaftlichen Anliegen wenig Aufmerksamkeit. Sie kümmern sich wenig um die anderen, um die dritte Welt, um jene, die Hilfe brauchen. Sie kümmern sich um ihre Partikularinteressen in einer Welt, die vom Konsum bestimmt ist. Da zeigt sich ein Desinteresse am öffentlichen Leben, an den drängenden gesellschaftlichen Fragen, das beängstigend ist.
In questo modello troviamo un disinteresse per la sfera pubblica, per le questioni pressanti dell'attualità che ci fa paura.
Deswegen müssten die bürgerlichen Tugenden, sich für das Gemeinwohl, die Gesellschaft und den Staat zu interessieren, wiedererweckt werden. Eine wichtige Rolle könnte dabei auch die Schule spielen. Dazu Paul Ginsborg.
Credo che i svizzeri sarebbero veramente scioccati se io portavo lei alla scuola del mio figlio.
Ich glaube, Schweizer wären regelrecht schockiert, wenn ich sie in die Schule meiner Tochter hier in Florenz mitnehmen würde. Nicht einmal für das Nötigste gibt es Geld. Auch hier hat Berlusconis Regierung versagt. Und das ist gravierend, weil es um die Zukunft geht. Aber, und es gibt ein Aber, die italienische Staatsschule ist trotz dieses eklatanten Mangels an Investitionen eine wichtige Größe und eine Kostbarkeit. Rund 1 Million Lehrpersonen sind in diesem Bereich tätig. Sie sind meistens sehr gut qualifiziert und engagiert. Sie versuchen redlich, den Mangel an Lehrmitteln, an Computern und Mobiliar durch besonders guten Unterricht wettzumachen. Sie sind außerordentlich tapfer.
Almeno parlando come genitore, questa è stata la mia esperienza. Delle persone, delle professoresse e professori, di una straordinaria bravura.
So sei es der italienischen Regierung zum Glück nicht gelungen, das Bildungssystem der humanistischen und naturwissenschaftlichen Gymnasien zu zerschlagen. Bildung aber sei enorm wichtig, um den gesellschaftlichen und moralischen Niedergang zu stoppen. Versuchen wir eine Bilanz. Im Buch Italien retten listet der britisch-italienische Historiker Paul Ginsborg eine Reihe von Schwachpunkten des Landes auf. Alles, was mit Kultur und Bildung zu tun hat, sei von den italienischen Regierungen der letzten 20 Jahre heruntergewirtschaftet worden. Italien habe aber andererseits eine große und im europäischen Vergleich überdurchschnittlich gebildete Mittelschicht, die sehr wohl das Potenzial hätte, ein anderes, erneuertes Italien zu schaffen. Viele soziale Bewegungen seien denn auch schon daran, diesen Prozess einer Selbsterziehung voranzutreiben. Er verweist etwa auf die Demonstrationen von Frauen, die Berlusconis Sexismus auf offener Straße kritisieren.
Per la prima volta in anni recenti un forte movimento delle donne con un titolo.
Gerade in den letzten Jahren gab es starke Auftritte von Frauen, eindrückliche Großdemonstrationen unter dem schönen Titel »Wenn nicht jetzt, wann dann?« Veranstaltungen, an denen sie ihrem Missfallen Ausdruck gaben. Es wäre falsch, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz glauben würden, dass sich in Italien nichts bewege, dass niemand etwas tue. Es gibt starke Minderheitenbewegungen, die seit Jahren versuchen, etwas entgegenzuhalten, die für diese Hartnäckigkeit die Aufmerksamkeit Europas verdienen würden.
Testardaggine, queste insistenze.
Gerade diese Bewegungen seien es, die auch Italiens Rolle in Europa aufwerten könnten. Ginsborg erinnert an die großen Kundgebungen in Italien gegen den Irakkrieg 1993 oder an die Weltkongresse für den Frieden, die bereits in den 1950er Jahren in Florenz stattfanden. Aber all dies erscheint als schwacher Trost.
Movimenti sociali non bastano.
Solche sozialen Bewegungen reichen nicht aus. Ich habe schwer den Eindruck, dass die Regierung von Berlusconi am Zusammenbrechen ist, in größeren Schwierigkeiten steckt, wenn so etwas passiert. Und man kann zurückblenden an das Ende des Faschismus oder an andere Tyranneien, denn wir erleben gewissermaßen eine Form von Tyrannei. Da können zwei Dinge passieren. Es kann eine Palastrevolution geben, und die führenden Leute wechseln die Seite, oder es gibt eine Umwälzung nicht von oben, dafür aber von unten. Einen Aufstand der Bürgerinnen und Bürger wie 1989 in Osteuropa, mit dem Widerstand gegen das tyrannische Regime der Kommunisten. Nur, die Opposition müsste eine stärkere Rolle spielen. Ich fürchte, Sie ist nicht in Bestform, denn sie besteht aus Ex-Kommunisten, die nicht den Mut haben, für einen radikalen Neubeginn einzustehen. Was wir aber nicht brauchen können, ist Vorsicht. Wir brauchen einen Aufbruch. Wir werden sehen, was daraus wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.